Ich lese heute den Abschnitt aus der neuen evangelistischen Übertragung. Dann kamen einige Pharisäer, das ist Matthäus 19, Vers 3 bis 12. Dann kamen einige Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen. Sie fragten: Darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an männlich und weiblich geschaffen hat? Und dass er dann sagte: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte: Nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist das aber nicht so gewesen. Doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, dass sie ihm sexuell untreu geworden, begeht Ehebruch. Auch wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger: Dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Jesus erwiderte: Das ist etwas, was nicht alle fassen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an unfähig zur Ehe. Andere sind es durch einen späteren Eingriff geworden, und wieder andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz für das Reich da sein wollen, in dem der Himmel regiert. Wer es fassen kann, der fasse es.
Wir haben heute ein sehr aktuelles, sehr heißes Thema. Wir sind heute so bei unserem letzten Teil unserer Miniserie zum Thema Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Heute wollen wir über Scheidung sprechen. Ob Gott Scheidung erlaubt, wann er es erlaubt und ob Gott im Fall des Falles auch eine Wiederheirat zulässt und wann. Heißes Thema. Die Frankenfrage, die die Pharisäer dem Jesus gestellt haben, war bezüglich der Scheidung. Ist es erlaubt, dass ein Mann aus jeder beliebigen Ursache seine Frau entlässt, haben sie ihn gefragt. Und das war umstritten, das war ein heißes Eisen damals wie auch heute. Die Kultur damals hat dem liberaleren Rabbi Hillel gefolgt. Das war ein einflussreicher, vielleicht einer der einflussreichsten Rabbis im ersten Jahrhundert. Und er war ein Pharisäer. Und er hat gesagt, ein Mann darf seine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen. So wie es heutzutage auch unsere Rechtslage ist. Egal warum. Jeder tut, was er oder was sie will. Wenn sie ihn nicht mehr so mag oder wenn er ihr auf den Keks geht oder vielleicht eine andere oder einen anderen attraktiver findet, und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, gell, wie wir wissen, dann lässt du dich halt scheiden und dann findest du einen neuen Lebensabschnittspartner und ziehst weiter. Das ist ja so vielerorts das Denken, auch heute. So war es auch damals, zur Zeit Jesu. Auf der anderen Seite gab es die Schule um den Rabbi Shammai. Der war ein Schüler von Hillel und der hat sich so zu seinem Gegenspieler sozusagen entwickelt. Der Hillel, der wurde sehr alt. Von ihm wird berichtet, dass er ein warmherziger, moderater, toleranter, geduldiger Mann war. Deswegen war er auch so beliebt, unter anderem. Der Shammai auf der anderen Seite war eher so ein Hitzkopf, so ein engstirniger, strenger, gesetzlicher Kerl. Und so hat er die Tora, also die fünf Bücher Mose, das alttestamentliche Gesetz, auch strikter ausgelegt als der Hillel. Er hat eine engere Sicht auch von Scheidung vertreten. Im Wesentlichen hat er gesagt, dass Scheidung nur aufgrund von sexuellem Vergehen möglich ist. Also etwa, wenn du in der Hochzeitsnacht merkst, deine Frau war dir sexuell untreu vor der Ehe und du hast das nicht gewusst, oder wenn sie sexuell untreu ist in der Ehe, also Ehebruch. Und in dieser rabbinischen Diskussion ging es um die Auslegung von 5. Mose Kapitel 24. Da wird gesprochen von der Blöße einer Sache, hat man schon. Und werden wir später auch noch lesen, diese Stelle. Hillel war der Vorsitzende des Hohen Rates, also des höchsten jüdischen Leitungsgremiums. Schammai wurde zu einem seiner Vizepräsidenten oder Vizevorsitzenden. Also beide dieser Rabbis, die so konträre Positionen vertreten haben, hatten sehr prominente Positionen in Israel, waren sehr einflussreich. Hillel ist so 10 nach Christus gestorben und Schammai so um 30 nach Christus, also eigentlich relativ kurz bevor dieses Gespräch hier in Matthäus 19 stattgefunden hat. Und die Absicht der Pharisäer war, dass sie Jesus in die Pfanne hauen wollten oder dass sie ihm zumindest ein paar seiner Anhänger abspenstig machen konnten. Das Thema Scheidung war äußerst kontroversiell, also egal, wie Jesus hier antworten würde, auf welche Seite er sich schlagen würde, so haben die Pharisäer gedacht, er kann eigentlich nur ein paar Anhänger verlieren dabei. Und wir wissen auch, dass das Thema Scheidung Johannes dem Täufer seinen Kopf gekostet hat. Vielleicht war das ja auch mit einer Hoffnung, die die Pharisäer hatten, wo sie Jesus dieses Thema angetragen haben. Die Sache ist natürlich, du kannst Gott nicht in die Pfanne hauen, du kannst Jesus nicht manipulieren. Und wie so oft in Streitgesprächen mit den Pharisäern antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. Und er lässt sich auf ihre Diskussion, wann Scheidung erlaubt ist, überhaupt nicht ein. Warum? Weil ich glaube, weil diese Frage, die schaut in die falsche Richtung, offenbart eine falsche Haltung. Jesus, wann ist Scheidung erlaubt? Und Jesus sagt, nee, lass uns über Ehe sprechen. Lass uns über Ehe sprechen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie an Scheidung denkt. Lass uns nicht über eine Scheidung nachdenken, sondern lass uns über deine Ehe reden. Lass uns nachdenken, wie ihr sie retten könnt. Dass eure Ehe zu dem wird, was Gott beabsichtigt hat, was Gott sich gedacht hat. Was müsste sich ändern? Was müsste sich bei dir ändern, an deiner Einstellung, an deinem Verhalten? Bist du ein Aufbauer deiner Ehe, deines Partners oder bist du ein Zerstörer? Ihr seht, Jesus hatte hier eine komplett andere Sichtweise, eine komplett andere Ausrichtung auf dieses Thema. Das leitende Kriterium für ihn war die Absicht des Schöpfers. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Die Ehepartner sollen eine Einheit bilden. Geistlich und seelisch und körperlich. Jesus sagt, Gott hat sie eins gemacht. Sie zusammenkleben sozusagen. Er hat sie zusammengeklebt. Und wir haben letztes Mal über so ein paar grundsätzliche, grundlegende Einstellungen gesprochen, die wir als Ehepartner brauchen. Eine Ausrichtung von mir weg. Ausrichtung auf Gott und seine Ehre in meiner Ehe. Ausrichtung auf den Partner, seine Bedürfnisse. Ihn oder sie höher achten als mich selbst. Dienen. Findet eine gemeinsame Vision. Gemeinsamen Dienst als Eheteam für Gott. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Einander dienen, miteinander dienen. Miteinander und aneinander heilig werden. Ich Ich habe letztes Mal gesagt, ihr habt nur ein Leben, ihr habt nur eine Ehe. Wie könnt ihr die strahlen lassen für Gott? Aus seiner Kraft, die er uns gegeben hat, als seine Kinder. Inkarnation, Fleischwerdung, Menschwerdung, Sichtbarwerdung von seinem Leben in uns und durch uns. Treu sein, seid einander treu, so wie er uns treu ist. Jesus hat gesagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Scheidung ist immer gegen Gottes Ideal. Scheidung ist immer das Resultat von Sünde. Versöhnung ist immer Gottes Herzensanliegen und sein erstrangiges Ziel. Wenn du heute diese Predigt anhörst mit dem Gedanken vielleicht mit Scheidung, Anscheidung im Herzen, vielleicht sogar mit der Hoffnung, vielleicht ein paar Gründe zu finden, warum das für dich okay sein könnte, dann möchte ich dich im Namen Jesu bitten, ändere deine Ausrichtung, ändere deinen Fokus, ändere deine Einstellung. Verschwende nicht deine Gedanken und deine Energie, deine Ressourcen für das Destruktive, sondern kämpf mit derselben Energie um das Positive, um Gottes Ideal. Jesus, lass uns über Scheidung reden. Nee. Lass uns über Ehe reden. Da gehört der Fokus hin. Sucht nicht eine Hilfe, um eine Scheidung zu begründen, sondern such Hilfe, um deine Ehe zu retten. Was immer es braucht, was immer es kostet. Scheidung ist auch unheimlich kostspielig. Nicht nur finanziell, Anwaltskosten und das Haus verlieren und so weiter und so fort. Ihr kennt die Stories. Nee, auch emotional. Scheidung ist das Abschneiden eines Teils von dir. Es gibt weniges, was schmerzhafter ist. Scheidung tut weh. Denk an die Kosten für deine Kinder. Eure Kinder, die haben nur einen Papa und die haben nur eine Mama. Und egal, wie gut ihr euch einigen würdet, ihr schneidet einen Teil ihres Lebens ab, ihrer Identität, ihrer Sicherheit. Ihr zerstört ihre Familie, da bricht ihre Welt zusammen. Und es führt zu langfristigen Beeinträchtigungen ihrer emotionalen Stabilität, ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Schulerfolg oft, Lebenseinstellung, die Fähigkeit, anderen zu vertrauen, die eigene Bindungsfähigkeit. Wir wissen aus Studien, dass Kinder aus Scheidungsfamilien eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Ehe auch wieder geschieden wird. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Bert Görzen hat geschrieben, Scheidung ist für Kinder kein Ereignis, das zeitlich beschränkt ist, sondern ein Lebensschicksal. Denk an die Konsequenzen für eure Freunde, für die Gemeinde, für das Reich Gottes. Hey, Scheidung ist ein unheimlich tragisches und trauriges Ereignis mit weitreichenden Folgen. Manchmal wegen Sünde kann man es nicht abwenden. In manchen Fällen ist es vielleicht sogar das geringere Übel. Aber es ist immer tragisch. Deswegen sagt Gott, er hasst Scheidung. Wegen dem, was es mit uns tut, was es mit unserem Zeugnis für ihn tut. Das ist nicht sein Herz für uns Menschen, die er liebt. Also die erste Frage muss sein, wie kann ich meine Ehe retten? Wie kann ich unsere Ehe retten? Habe ich wirklich alles in meiner Macht Stehende getan? Gibt es wirklich keinen anderen Ausweg als eine Trennung? Und manchmal würde ich das empfehlen, wenn da Gewalttätigkeit ist in der Ehe oder wenn da jetzt Kinder sexuell missbraucht werden, solche Dinge. Wenn es gefährlich wäre für dich oder deine Kinder unter einem Dach zu leben mit dem Partner. Ja klar, dann trennt euch, aber das ist auch noch nicht gleich mit Scheidung. Gib erstmal Raum zur Umkehr, zur Veränderung, um Hilfe zu suchen. Aber Scheidung ist nicht Gottes Herz. Mehr als jede dritte Ehe in unserem Land wird geschieden. Das ist tragisch. Denkt an all die Menschen, die da dranhängen. Das ist tragisch. Das sind viel zu viele. Auch unter Christen. Viel zu viele. Und das hat viel mit einer falschen Ausrichtung zu tun. Hey, wenn die Leute die Energie, die sie in die Scheidung investieren, in die Rettung ihrer Ehe investieren würden, dann können wir viele Ehen retten. Viele geben auch zu früh auf. Tim Keller zitiert Studien, wonach 2/3 der Ehen, die die Partner als unglücklich bezeichnen, innerhalb von 5 Jahren zu glücklichen Ehen werden, wenn die Partner sich entscheiden, zusammen zu bleiben, verheiratet zu bleiben. Erster Punkt heute. Grundsätzlich ist für Nachfolger Jesu Scheidung keine Option. Das ist nicht Gottes Herz für uns. Und sein Wille ist unser höchstes Ziel. Wir haben vor ihm und einander versprochen, Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Also das sollte unsere grundsätzliche Einstellung sein. Nicht mal dran zu denken. Und wenn ihr Probleme habt, schon frühzeitig Hilfe zu suchen. Ich meine, niemand muss sich dafür schämen. Wie wir im letzten Jahr gesagt haben, jede Ehe hat Probleme. Das ist normal. Das ist angelegt in der Ehe. Ich mag, was die Ruth Graham gesagt hat, die Frau von Billy Graham. Sie wurde gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat. Und ihre Antwort war, an Mord ja, an Scheidung nie. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Wobei Mord natürlich auch keine gute christliche Alternative wäre. Ne? Aber wir verstehen, dass sie gescherzt hat. Aber wir sehen in der Bibel kein Recht auf Scheidung. Hey, Scheidung ist nie moralisch okay oder gut in diesem Sinn. Wie gesagt, Gottes Ideal ist lebenslange Treue. Scheidung ist immer das Resultat von Sünde, von Verfehlung. Ich möchte euch mal ein paar Bibelstellen vorlesen. Wir werden heute viele Bibelstellen lesen. Ich möchte versuchen, möglichst alle Bibelstellen zu dem Thema anzusehen heute. Sie einen umfassenden Blick haben auf das, was Gott sagt. In Römer 7, und der Kontext hier ist eine Illustration, also keine Lehre über Ehe und Scheidung, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Römer 7, Vers 2. Die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden an ihren Mann, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, also wieder zu heiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, schreibt Paulus, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen oder trennen soll. Wenn sie aber doch geschieden oder getrennt ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Das ist mal ganz prinzipiell Gottes Herz, das ist prinzipiell Gottes Plan, das ist prinzipiell unsere Verantwortung als Ehepartner, ist immer Versöhnung. Er will, dass wir eins sind, dass wir versöhnt sind. Das ist sein Wille, das ist sein Ideal. Also christliche Ehepartner sind aufgefordert, im Fall des Falles einander zu vergeben, sich zu versöhnen, ihre Einstellungen zu ändern, die der Einheit entgegenstehen, Verhaltensweisen, die entgegenstehen, zu verändern und an der Erhaltung der Ehe mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu arbeiten. Okay, zweitens, die Pharisäer waren nicht zufrieden mit Jesu Antwort. Im Vers 7 steht, sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Beziehen sich hier wieder auf 5. Mose 24. Eine von den ganz wenigen Stellen im Alten Testament, in denen Scheidung überhaupt erwähnt wird. Das zeigt uns schon, dass Scheidung nicht Gottes Plan ist. Regelt hier nur die vorhandene Praxis, damit nicht noch mehr Unrecht passiert. Wir sehen hier eine Notordnung eigentlich, kein positives Gebot von Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen geduldet und erlaubt. Damals in der Kultur war es verlangt, dass die Männer ihren Frauen einen Scheidebrief ausstellen, wenn sie sie entlassen wollten. Und das war der Frau zum Schutz. Das war ein offizielles Dokument. Darin wurde festgehalten, dass sie frei ist von allen Verpflichtungen dem Mann gegenüber, dass sie ihre Mitgift zurückbekommt, die sie bei der Ehe bekommen hat, meistens auch noch eine Abfindung. Also das war eine teure Angelegenheit für die Männer, finanziell teuer. Und da stand auch ganz klar drin, dass sie frei war, einen anderen zu heiraten. Dass sie eine ehrenhafte zweite Ehe eingehen konnte. Also sie konnte mit diesem Scheidebrief nachweisen, ich bin keine Ehebrecherin. Du brichst nicht die Ehe, wenn du mich heiratest. Für einen neuen Mann. Scheidung war ein öffentlicher Akt, genauso wie die Ehe immer ein öffentlicher Akt ist. Auch. Aber lass uns erstmal zusammen die ganze Stelle lesen. 5. Mose 24, Abvers 1. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, wörtlich die Blöße einer Sache, und darüber haben die Rabbis diskutiert, was das sein könnte, und er ihnen einen Scheidebrief geschrieben und ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein geworden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn. Also was wir hier sehen, ist ein Verbot eines jüdischen Mannes, seine Ex-Frau wieder zu heiraten, nachdem sie einen anderen geheiratet hatte. Vielleicht, um wieder an die Mitgift ranzukommen. Ich hole sie wieder zurück. Mir fehlt die Kohle oder so. Motivation. Das war ein Schutz für die Frau, damit sie nicht hin und her geschickt wurde zwischen Männern, so wie eine Hure behandelt wurde. Man liest immer wieder von den sogenannten islamischen Sommerehen. Da geht es eigentlich um Sextourismus und Prostitution, wo irgendein reicher Kerl aus Saudi-Arabien nach Ägypten zum Beispiel reist, hatte ich unlängst gelesen, und da ein junges Mädel heiratet für den Sommer und dann nach dem Urlaub lässt er sich, am Ende des Urlaubs lässt er sich wieder scheiden von ihr, und dann kommt der Nächste und macht dasselbe mit ihr. Ich hatte einen Bericht gelesen von einem Mädel, den er schon 8-mal passiert ist in ihrem Leben. Wie tragisch ist das? In Israel konnte der Kerl den nächsten Sommer nicht wiederkommen und sagen, ich heirate dich wieder. Nee, der Zug war abgefahren. Das war ein Schutz für die Frauen. Die Männer sollten sich nicht leichtfertig scheiden lassen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Pharisäer hier gesagt haben, Mose hat geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen. Hä? Wo? Ich habe nicht gelesen, dass Mose das geboten hat, hier in 5. Mose. Mose hat verboten, dass sie zum ersten Ehemann zurückkommt, nachdem sie wieder geheiratet hat. Aber er hat gar nichts geboten hier in dieser Stelle. Das war schlicht und einfach eine Tradition, eine Lehre der Rabbis. Und die haben gesagt, vor allem wenn da ein grobes moralisches Vergehen der Frau vorlag, haben sie gesagt, du musst deine Frau entlassen. Aber das war Menschenlehre, das war nicht Gottes Gebot. Vers 8, er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Er hat es gestattet, nicht geboten. Da ist ein Riesenunterschied, oder? Ist nicht Gottes Absicht, ist nicht Gottes Plan, ist nicht Heil für uns. Es gibt in der ganzen Bibel keinen einzigen Vers, in dem Gott Scheidung ermutigt. Keinen einzigen. Mose hat es gestattet, das war eine Notordnung, die vorhandene Praxis ein Stück weit geregelt. Warum? Wegen der Herzenshärte, wegen Sünde, wegen Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Grausamkeit, diese Dinge. Es sind alles unchristliche Haltungen. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Er will, dass wir Buße tun von Herzenshärtigkeit. Er will unsere Herzen verändern. In der alttestamentlichen jüdischen Kultur hatten nur die Männer die Freiheit, die Frauen zu entlassen. Deswegen spricht Gott auch hier oder sprach im Alten Testament auch nur die Männer an, wenn es um Scheidung ging. Und Jesus auch hier in Matthäus hat ja an Judenchristen geschrieben, spricht hier die Männer an. In der römischen, griechischen Kultur konnten auch die Frauen ihre Männer entlassen. Deswegen in der Parallelstelle in Markus 10, auch Paulus in 1. Korinther 7, die an Christen aus dem heidnischen Hintergrund schreiben, da sind auch die Frauen mit einbezogen. In der Tora, also in 5 Büchern Mose, gab es neben 5. Mose 24, nur in 5. Mose 22 eine Stelle, wo Gott über Scheidung spricht. 5. Mose 22, da verbietet Gott die Scheidung in bestimmten Fällen. Zum Beispiel, weil ein Mann mit einer unverheirateten Frau geschlafen hat. Der musste sie heiraten und konnte sie nie mehr entlassen. Oder wenn ein Mann seine Frau fälschlich verleumdet, dass sie nicht jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Solche Grauslichkeiten. In dem Fall durfte er sie lebenslang nicht entlassen. Vielleicht spricht auch noch in 2. Mose 21 am Rande davon. Da geht es eigentlich um Rechte von Sklaven. Da wird gesagt, wenn ein Israelit eine Sklavin zur Frau nimmt, und dann später noch eine zweite Frau dazu, und das war auch nicht Gottes Ideal, mehr als eine, dann heißt es da, dann soll er ihre Nahrung, ihre Kleidung und den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. Falls er aber diese drei Dinge nicht an ihr tut, soll sie umsonst ausziehen ohne Geld. Sklavenrechte, Frauenrechte, das war sonst unerhört in dieser Zeit. Aber das ist alles, was Gott in der Tora zum Thema Scheidung sagt. Ist sehr wenig, oder? Dann haben wir in Nehemia die Auflösung von Mischehen mit Heiden. Das war den Israeliten verboten. Da ging es aber eigentlich nicht um Scheidung, sondern eben um die Auflösung einer nicht rechtsmäßigen Ehe. Das Klammerbemerkt nur dazu, damit niemand auf irgendeinen falschen Gedanken kommt. In 1. Korinther 7, Vers 12 sagt der Herr ganz klar, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Also für uns Christen ist Scheidung auch von einem ungläubigen Partner nicht erlaubt. Klammer zu. Weiter zu den Prophetenbüchern. Da haben wir Maleachi 2 zum einen. Da wiederholt Gott seine Herzenshaltung gegen die Scheidung. Maleachi 2, Vers 15. An der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Vielleicht, weil sie jetzt im Vergleich zu einer Jüngeren nicht mehr so frisch und knackig ist. Vorher hat er noch gesagt, sie ist doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Haben wir Gottes Herz? Hassen wir Scheidung? Hassen wir das, was Gott hasst? Oder sehen wir es so als, naja, als Bagatellsache, ist er normal, ist er okay, so wie es unsere Kultur sieht? Ist Ehe, ist Treue ein hoher Wert für uns? Wenn wir in den Prophetenbüchern lesen, was interessant ist, ist, dass Gott das Bild der Scheidung aufgreift für sein eigenes Handeln mit seinem untreuen Volk Israel bzw. Juda. In Jesaja 50, in Jeremia 3, Vers 8, lass uns mal die Jeremia-Stelle lesen, wo Gott zu dem Südreich Juda über das Nordreich Israel sagt, und sie, Juda, sah auch, dass ich Israel die Abtrünnige eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Er hat sie in die Verbannung geschickt nach Assur. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Bild für Götzendienst, sexuelle Untreue als Bild für geistliche Untreue. Und Gott wird auch sie, Juda, in die Verbannung schicken nach Babylonien. In Vers 20 sagt Gott da, für wahr, wie eine Frau ihren Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr. Das Interessante an der Stelle ist, dass Gott selbst in diesem Bild Scheidung praktiziert hat. War nicht sein Plan. Er wollte lebenslange Treue, Liebesbeziehungen mit seinem Volk. Ich meine, er ist die Treue in Person. Wird uns im Buch Hosea illustriert unter anderem. Er war jahrhundertelang geduldig, ist den Untreuen nachgegangen, hat einen Propheten nach den anderen gesandt, hat sie immer wieder aufgenommen. Aber seine Frau in diesem Bild Israel hat den Bund immer und immer wieder gebrochen. Sind heidnischen Götzen nachgehurt, waren völlig unbußfertig. Bis Gott dann am Ende diesen Bundesbruch der untreuen Frau sozusagen öffentlich gemacht hat. Er hat den Tempel zerstört, er hat das ehebrecherische Volk fortgeschickt aus seinem Land. Klammerbemerkung, wenn das deine Geschichte ist mit deinem Partner, Gott versteht deinen Schmerz. Aus eigener Erfahrung. Gott ist ein verlassener, betrogener Ehemann. Er versteht dich. Und wir sehen an einer anderen Stelle, dass Gott auch wieder eine Braut, eine neue Braut genommen hat, beziehungsweise je nach theologischer Sichtweise die zurückgekehrte, umgekehrte, geläuterte Ehebrecherin wieder geheiratet hat. Römerbrief 11 sagt uns, die Gemeinde ist ja eingepfropft in Israel, Aber das ist eine andere Diskussion. Die hängen wir uns heute nicht noch dazu. Der Punkt, den ich machen will, ist, Gottes Handlung kann in sich nicht unmoralisch oder falsch gewesen sein. Das ist für uns ein wichtiger Hintergrund, wenn wir hier zum Vers 9 kommen. Lesen wir noch mal vor, ab Vers 7. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ehebruch, außer in so einer Situation, wie sie Gott mit seinem Volk hatte. Beständige, unbußfertige sexuelle Untreue. Denn dann hat der Partner schon die Ehe gebrochen. Der untreue Partner. Markus 10, die Parallelstelle, Verse 11 und 12. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt, seht ihr, da wird jetzt auch die Frau erwähnt, wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Da waren jetzt auch Frauen in dem Publikum von Markus, denen es kulturell möglich war, sich scheiden zu lassen. Ich möchte uns auch an Matthäus Kapitel 5, Vers 32 erinnern, jetzt wieder im jüdischen Kontext. Da hat Jesus gesagt, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus geht davon aus, dass entlassene Frauen wieder geheiratet werden. Und denen blieb aus rein ökonomischen Gründen damals meist auch gar nicht viel anderes übrig. Die Frauen hatten da auch gar nicht viel zu sagen. Und wenn die zweite Ehe vollzogen wurde, dann war die erste Ehe gebrochen. Was ich hier interessant finde, ist, dass Jesus hier den Männern, die ihre Frauen entlassen haben, die ganze Schuld gibt. Dass er den Männern sagt, ich halte dich verantwortlich. Kontext ist auch wichtig. Jesus hat direkt davor gesagt, dass Ehebruch im Herzen beginnt. Jeder Ehebruch, jede Scheidung ist das Produkt eines harten, untreuen, ehebrecherischen Herzens. Und Leute, da müssen wir ansetzen. An unserer Herzenshaltung, unserem Partner gegenüber, unserer Ehe gegenüber, auch den Männern und Frauen gegenüber, mit denen wir nicht verheiratet sind. Was geht ab in deinem Herzen? Was geht ab in deinen Gedanken? Seht ihr, da beginnt Eheaufbau oder Ehebruch und Ehescheidung. Ich glaube wirklich, dass der Fokus von Jesus in diesen Stellen das ist. Wenn wir diese Stellen, wo über Scheidung gesprochen wird, nur gesetzlich studieren, so rein gesetzlich als Regelwerk. Hey, wann ist Scheidung gestattet und wann nicht? Gibt es irgendwo ein Schlupfloch? So typisch gesetzliche Denken. Hey, dann sind wir wie die Pharisäer und wir verpassen Jesu Herz in der Sache. Hast du Gottes Herz für deinen Partner? Hast du Gottes Herz für deine Ehe, für die Menschen, für die du nicht verheiratet bist? Liebst du Gerechtigkeit? Liebst du Reinheit? Liebst du Barmherzigkeit? Liebst du Frieden? Liebst du Versöhnung? Liebst du dem anderen zu dienen, den anderen zu lieben? Selbst den Lieblosen, den Sünder zu lieben. Hast du Sünde? Nimmst du untreue Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi? Das ist die Frage. Dann wirst du nie einen Grund zur Scheidung haben. Zumindest nicht in dir. Und ich würde sagen, wenn zwei Menschen, die bußfertige, weiche Herzen haben, liebende Herzen vor Gott haben, die können mit Gott jede Ehe retten, egal was Schlimmes auch passiert sein mag. Niemand muss sich scheiden lassen, wie die Rabbis gelehrt haben. Selbst wenn du die Freiheit hättest, es zu tun, weil dein Partner sexuell untreu war. Und damit ist vor allem Ehebruch gemeint. Sex mit jemand anderem als seinem Ehepartner. Das griechische Wort hier ist pornia. Das war ein sehr allgemeiner Begriff für sexuelle Sünde. In 3. Mose 18 und 20 haben wir Beispiele, was es bedeutet hat in Israel. Ehebruch, Inzucht mit Verwandten, Sex mit Gleichgeschlechtlichen, Sex mit Tieren und so weiter. 1. Korinther 6, Sex mit Prostituierten. Also zusammengefasst, wenn du mit irgendjemand anderen schläfst als mit deinem Ehepartner, dann ist es Unzucht. Aber selbst wenn dein Partner so einen Fehltritt begangen hat, musst du dich nicht scheiden lassen. Es ist nicht die eine unvergebare Sünde. Der Kontext von unserer Stelle hier in Matthäus 19 ist die Lehre Jesu über Vergebung in Matthäus 18. Da steht direkt davor. Mein persönlicher Eindruck ist, selbst dann, wenn sowas passiert ist und dein Partner ist bußfertig, er kommt zurück, er bekennt es als falsch, er will umkehren. Ich glaube, Gottes Herz ist, dass du vergibst, dass du dich versöhnst, dass du das Vertrauen neu aufbaust. Und das ist ein längerer Prozess. Vergeben ist eine Entscheidung. Vertrauen gewinnen ist ein Prozess. Und der erfordert ganz radikale Offenheit und Verantwortlichkeit. Rechenschaft. Holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Fangt neu an in der Kraft und in der Liebe Gottes. Ich glaube, das würde Gott am meisten ehren. Das wäre ihm am ähnlichsten. Denkt an Hosea, wie geduldig Gott war mit seinem untreuen Volk Israel. Aber wenn deine Situation so ist wie die Situation Gottes mit dem Volk Israel, dass der Partner immer wieder untreu ist und nicht bußfertig ist, naja, was bleibt dir dann übrig? Gut, erstmal den Gemeindezuchtprozess, den wir in Kapitel 18 gesehen haben. Aber wenn auch die Konfrontation der Geschwister nicht fruchtet, was bleibt dir noch über? Dann kannst du den Bruch der Ehe durch deinen treulosen Partner nur öffentlich machen, sprich, dich scheiden lassen. Aber Jesus sagt hier nicht, du musst dich scheiden lassen. Aber du kannst, es ist gestattet in dem Fall. Aber erstmal sagt uns Jesus zwei Dinge hier in diesem Vers, die beide wichtig sind. Erstens, Jesus sagt, verlass nicht deinen Partner für jemand anderen. Und es war damals, so wie auch heute, wohl die Norm. Leute verlassen ihren Ehepartner, um einen anderen zu heiraten. Verlasse deinen Partner nicht für einen anderen. Zweiter Punkt hier, heirate keinen Geschiedenen. Zumindest keinen, der nicht frei ist zu heiraten. Darüber werden wir gleich noch reden. Es ist verrückt heutzutage, wenn du auf christliche Partnervermittlungsseiten gehst, und ich war mal kurz in meinem Leben dort unterwegs, bevor ich verheiratet war, du findest jede Menge von Leuten, die noch nicht mal geschieden sind, die in Trennung leben, die noch verheiratet sind und schon einen neuen Partner suchen. Das ist verrückt. Auf einer christlichen Seite. Ein Freund von mir, der auch Pastor ist, der wollte sich mal mit einer Frau treffen, die er kennengelernt hat auf so einer Seite und wollte sie von daheim abholen und sie hat sich von ihrem Mann verabschiedet, um mit ihm auszugehen. Der hat sie stehen lassen und ist losgefahren, so schnell er konnte. Aber es ist verrückt. In Sprüchen heißt, bleib fern dem Haus der Ehebrecherin. Und Jesus sagt uns hier, Finger weg von solchen Leuten. Brich nicht ein in eine bestehende Ehe. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also außer wenn der Partner von dem potenziellen Partner seine Ehe gebrochen hat und eine rechtmäßige Scheidung war. Sonst sind Geschiedene nicht koscher für dich als Nachfolger Jesu. Was die Reaktion der Jünger, wer sehen? Die sind erstmal geschockt. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Boah, lebenslänglich mit einer, boah, das ist ganz schön ein Hammer. Hey, da ist besser nicht zu heiraten. Bindungsangst, so denken viele heute auch noch. Wobei die meisten Leute heute meinen, dass sie in Unzucht leben, ohne Trauschern zusammenleben und den Partner halt wechseln, wann es ihnen passt. Aber das ist für Nachfolger Jesu keine Option und das war auch damals in Israel keine Option. Die einzige Alternative zur Ehe war und ist das Zölibat, also sexuell enthaltsam zu leben. Und das ist eine Gabe, wie der Paulus im 1. Korinther 7 sagt. Vers 11, er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, die nicht fähig sind, Sex zu haben. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, also etwa die Eunuchen, die es am Königshof gab, die den Harem des Königs gehütet haben, die wurden kastriert. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, jetzt nicht wörtlich, aber bildlich gesprochen, um des Reiches der Himmel willen, aus eigenem Entschluss zölibatär leben, so wie der Paulus es getan hat. Wer es fassen kann, der fasse es. Es ist eine Gabe. Im 1. Korinther 7, Vers 7 schreibt Paulus, ich wünschte aber, alle Menschen wären so wie ich, dass sie ehelos bleiben. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Denn Vers 9 sagt, und wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Okay, lass uns nochmal über die Ausnahme hier im Vers 9 reden. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass in den Parallelstellen in Markus 10, auch in Lukas 16, Jesus keine Ausnahme erwähnt, wenn er über Scheidung spricht. Nur in Matthäus 5 und hier in Matthäus 19. Und Theologen haben da unterschiedliche Ansichten. Sind die absoluten Stellen, wo keine Ausnahme erwähnt wird, sind die absolut? Ist das die Norm und hier in Matthäus nur ein Sonderfall, zum Beispiel für Verlobte, ist eine Ansicht? Oder sind die Stellen ohne Ausnahme einfach allgemeine Aussagen, die hier ergänzt werden durch die Aussage Jesu hier? War das vielleicht sowieso allen bewusst, sodass Jesus es nicht immer erwähnen musste? Und hier geht es vor allem um das Thema Wiederheirat. Die meisten stimmen damit überein, dass Scheidung möglich ist unter diesen Umständen, aber beinhaltet es dann auch die Erlaubnis zu einer Wiederheirat mit jemand anderem? Wir haben uns so gut wie alle Stellen angesehen in der Bibel zum Thema Scheidung. Und 1. Korinther 7 werden wir uns gleich nochmal ansehen. Ich überlasse es euch, diese Stellen im Kontext mit Gebet zu studieren und zu eurer eigenen Überzeugung zu kommen aus Gottes Wort. Offensichtlich haben wir nicht mehr die Zeit heute, die verschiedenen Sichtweisen und die Argumente dafür und dagegen im Detail zu studieren und abzuwägen. Aber mir ist es wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ich habe im Internet eine ganz gute Zusammenfassung gefunden. Ich habe euch ein paar Exemplare ausgedruckt, liegen hinten. Und wenn ihr keine mehr bekommt, auf ethikinstitut.de könnt ihr euch die runterladen. Da ist so eine kurze Zusammenfassung von diesen verschiedenen Sichtweisen. Ich persönlich vertrete so diese klassische reformierte Sichtweise. Und die ist, wenn Scheidung gestattet ist, dann ist auch die Wiederheirat gestattet. So hätten es die Zuhörer von Jesus verstanden. Wie gesagt, im Alten Testament war Scheidung und Wiederheirat möglich, ist keine Frage. Auch in der römisch-griechischen Kultur zur Zeit Jesu. Wir haben das Beispiel Gottes im Alten Testament und wenn Jesus jetzt diese Praxis einschränken wollte, dann denke ich, hätte er es klarer sagen müssen. Aber es gibt Leute, die es anders verstehen. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich bin nicht der Papst. Ihr studiert selbst die Bibel. Kommt mit einem guten Gewissen, mit einem ehrlichen Gewissen zu eurer eigenen Überzeugung aus Gottes Wort. Prinzipiell gilt für uns keine Scheidung und Wiederheirat. Aber ich glaube, im Fall von sexueller Untreue des Partners ohne Buße kann sich der betrogene Partner scheiden lassen. Und ich glaube, dann ist er auch wieder frei zu heiraten. Zum Abschluss nochmal 1. Korinther 7, wie versprochen. Lasst uns das gemeinsam aufschlagen. 1. Korinther 7. Die Korinther haben dem Paulus Fragen geschrieben, die er hier beantwortet. Und Paulus spricht hier eine Situation an, wo wir ein Ehepaar haben, die haben geheiratet, als sie beide ungläubig waren und dann hat sich einer von den beiden bekehrt und der andere wollte nicht damit leben, nicht mit den Gläubigen zusammenleben. Und Paulus beantwortet die Frage. Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Jesus hatte darüber gelehrt, haben wir uns angesehen. Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Also für zwei Christen, wenn dein Partner dir nicht sexuell untreu war, ist das Programm Versöhnung, wenn du aus irgendeinem anderen Grund getrennt bist, geschieden bist. Das Wort kann theoretisch beides heißen. Du bist auf jeden Fall nicht frei, dich scheiden zu lassen und du bist auch nicht frei, wieder zu heiraten. Darüber hat der Herr Jesus klar gesprochen. Vers 13. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Über den Fall hat Jesus noch nicht gelehrt. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Also Paulus wendet hier Gottes Herz unter der Inspiration des Heiligen Geistes auf diese Situation an, vor die er hier gestellt wurde. Und er sagt, der Christ soll dem Partner prinzipiell treu bleiben. Wir haben den Heiligen Geist als Helfer in unserem Leben. Aber er sagt im Vers 15 weiter, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Wenn der Ungläubige die Scheidung will, dann soll man es nicht bekämpfen. Wir wollen Friedensstifter sein. Der verlassene gläubige Partner ist in dem Fall nicht gebunden und ich verstehe das auch so, dass er damit auch frei ist, wieder zu heiraten, frei ist für eine neue Ehe. Mit jemandem, der Jesus lieb hat und ihm folgt. Jetzt. Nur im Herrn muss es geschehen, Vers 39. Und wenn der Partner stirbt, dann bist du natürlich auch frei. Das ist keine Frage, glaube ich. Das sind die drei Ausnahmen, die die Bibel uns gibt. Zumindest klar gibt, bei denen Scheidung und Wiederheirat möglich ist. Erstens der Tod des Partners, zweitens sexuelle Untreue des Partners, drittens der Partner ist nicht gläubig und verlässt dich. Ja, wir würden uns wünschen, die Korinther hätten noch ein paar mehr Fragen gestellt, gell? Über alle möglichen Fälle. Ich wünsche mir, die Bibel würde mehr sagen zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Wie gesagt, wir haben eigentlich nur sehr wenige Stellen. Und deshalb gibt es auch unterschiedliche Ansichten unter Menschen, die die Bibel studieren. Es ist nicht alles so glasklar, vor allem jetzt für Fälle, die jetzt nicht hier klar erwähnt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass Paulus in den Versen 10 und 11 nicht nur über den Partner gesprochen hätte, der die Scheidung einreicht. Okay, der soll unverheiratet bleiben und oder Versöhnung suchen. Der ist nicht frei, mit dem anderen zu heiraten. Aber was ist mit dem Partner, dem anderen? Was ist, wenn der gar keine Scheidung wollte und der andere hat ihn verlassen? Was ist, wenn der andere Partner, der sich getrennt hat, gegen die Anweisung von Gott, doch wieder jemand anderen geheiratet hat? Muss dann der Verlassene trotzdem ehelos bleiben? Was ist, wenn der Partner, der verlassen hat, nicht wieder zurückkommt? Wie lange muss der Verlassene warten? Kann dir niemand sagen. Außer der Herr persönlich für deine Situation im Gebet, mit einem guten Gewissen, mit einem offenen Herzen. Es ist ein Graubereich. Wir haben keine klare Offenbarung. Das heißt, wir müssen anhand von Prinzipien, die wir in der Bibel haben, beurteilen. Wir müssen nach dem Herz Gottes fragen, was würde Jesus tun in diesem Fall? Ich würde das Ganze auch im Zusammenhang mit Kapitel 18, mit Gemeindezucht sehen. Wenn ein Bruder seine Frau, wenn eine Schwester ihren Mann verlässt ohne biblische Grundlage, dann soll er konfrontiert werden. Dann müssen wir ihm nachgehen und versuchen zu helfen, zu vermitteln als Leib Christi. Und wenn es ihm egal ist, wenn er total unbußfertig ist, weil er vielleicht schon eine neue Flamme hat und gar kein Interesse dran hat, dann heißt es am Ende von diesem Gemeindezuchtsprozess, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er die wie der Heide und der Zöllner. Vers 17 im Kapitel 18. Sei er die wie ein Ungläubiger. Okay, und für den Fall, wenn der Ungläubige den Gläubigen verlässt, habe ich wieder ein klares Wort in Vers 15. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, ist frei, auch weiterzuziehen, auch wieder zu heiraten. Eine Frage, die ich immer stellen würde, ist, dein Ex-Partner noch verfügbar? Aber ihr wisst, in der Welt geht es selten, sehr selten ideal zu. Meist ist gute Gemeindezucht auch gar nicht wirklich möglich, weil Leute nicht nur ihren Partner verlassen, sondern gleich ihre Gemeinde dazu. Sich vielleicht eine andere suchen, die ihr das sagen, was sie gerne hören wollen. Was ist, wenn Missbrauch stattfindet in der Ehe? Drogenexzesse. Was, wenn ein Partner sich total verweigert? Sich im Keller einschließt, nie mehr mit ihr redet, über Monate, über Jahre. Was, wenn er sich total sexuell verweigert? Alles Fragen, die nicht hier beantwortet werden. Außer, dass der Herr sagt hier im 1. Korinther 7, dass wir das nicht tun sollen. Aber ich denke, das ist uns allen klar. Okay, bei Missbrauch habe ich schon angesprochen, erstmal räumliche Trennung. In diesen Fällen, in allen Fällen ist eigentlich die Gemeinde auch wieder gefragt. Aber die Frage ist, gibt es weitere Fälle, außer diese drei, die wir klar sehen in der Bibel, die Scheidung rechtfertigen würden? Wir haben hier keine klare Antwort, schwarz auf weiß. Und verschiedene Ausleger werden dir unterschiedliche Antworten geben. Vielleicht hat Gott absichtlich manches offen gelassen. Ich weiß nicht, ob uns eine gesetzliche Herangehensweise überhaupt hilft. Menschen schaffen es, ein totales Chaos aus ihrem Leben zu machen, auch aus ihren Ehen zu machen. Oft ist das super, super kompliziert und jeder Fall ist einzigartig und anders. Ich werde mich davor hüten und ich würde auch davor warnen, einfache Regeln und Konzepte aufzustellen und die allen überzustülpen, die über die klare Schrift hinausgehen. Ich bin überzeugt, man muss in der Seelsorge jeden einzelnen Fall für sich betrachten. Noch jetzt wirklich ganz zum Abschluss ein letztes wichtiges Prinzip. 1. Korinther 7, Vers 17. Da sagt der Herr durch Paulus, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Wir können oft vergangene Fehler nicht rückgängig machen. Besonders, wenn wir sie getan haben, bevor wir bei Jesus waren. Das Prinzip, was Gott uns hier gibt, ist, bleib treu in dem Stand, in dem du dich gerade befindest. Bleib treu da, wo du bist. Frag dich da, was würde Jesus tun? Wenn du geschieden bist und wieder geheiratet hast und Kinder hast mit deiner zweiten Frau, dann sei ein guter Partner, sei ein guter Vater in der Ehe, wo du jetzt gerade bist. Denk nicht, du musst dich scheiden lassen von deiner Frau und zu deinem ersten Partner zurückkehren. Eine zweite Scheidung, ein zweites Unrecht macht in den allermeisten Fällen das erste nicht wieder gut. Vielleicht gibt es auch da Ausnahmen, wenn es gerade so dazwischen hängt. Wie gesagt, jeder Fall für sich betrachtet. Aber manche Leute geben solche verrückten Rezeptvorschläge für alle. Du musst dich scheiden von deiner zweiten Frau, du musst zurück zur ersten. Was ist mit deinen Kindern? Hier haben wir im Prinzip, sei treu dort, wo du jetzt gerade stehst. Triff nicht irgendwelche unüberlegten Entscheidungen. Such dir Hilfe, wenn du sie brauchst, am besten rechtzeitig. Nicht wenn schon alles kaputt ist, sondern schon viel früher. Dafür sind wir da als Gemeinde, wir sind für euch da. weiß, Manfred und Trude haben ein Herz für Ehen, haben selber ganz viel Tiefes durchgemacht. Gottes Wunder auch erlebt. Und es ist wunderschön. Ich freue mich immer, euch das zusammensitzen zu sehen. Gott ist fähig. Wenn wir willig sind, Gott ist fähig. Und wir können gemeinsam nach Lösungen suchen, die Gott ehren, die heil sind oder zumindest noch am heilsten sind in deiner Situation. Und lasst uns eines nicht vergessen, auch eine ungerechtfertigte Scheidung und Wiederheirat ist nicht die eine unvergebare Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus ist für Sünder gekommen. Jesus bleibt uns treu, er wird uns nie verlassen. Er hat einen Weg für dich oder für euch. Er hat eine Zukunft, er hat eine Hoffnung. Das Beste, soweit es in unserer Macht steht, ist natürlich, es nie so weit kommen zu lassen, dass Scheidung überhaupt im Raum steht. Also rüstet euch zu mit diesem Sinn Christi, seid ganz praktische Eheaufbauer. Bleibt, wenn irgendwie möglich, dran an eurer Ehe. Das ist Gottes Herz. Es ist das Beste für sein Reich, das Zeugnis, das wir für ihn sind, das Beste für deine Kinder, das Beste für dich und deinen Partner, das Beste für unsere Gesellschaft. Amen. Vater, und so legen wir dir dieses Thema zurück in deine Hände, Herr. Und wir legen dir unsere Ehen in deine guten Hände, Herr. Und wir legen dir unsere harten Herzen in deine Hände. Herr, wirke du, mach unsere Herzen weich. Vater, ich bete für alle Paare, die so verhärtet sind. Wirke du, Herr. Schenk das Wollen und das Vollbringen, Herr. Wir alle brauchen dein Wirken an unseren Herzen. Vater, gib uns neue Liebe, neue Bestimmtheit, Herr. Neue Vision für unsere Ehen, wenn wir verheiratet sind. Auch wenn wir nicht verheiratet sind, für die zukünftigen Ehen. Hab du Erbarmen mit uns, erneuere uns. Verändere du uns, Herr. Wir wollen zum Abschluss Abendmahl feiern und uns bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat, um uns zu versöhnen mit dem Vater, mit dem Heiligen Gott. Wir werden das Abendmahl austeilen und ich möchte euch einladen, dass wir zum Abschluss noch einfach so eine Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Ich werde keine Worte mehr machen. Sei du im Gespräch mit Gott ganz persönlich. Red mit ihm über dein hartes Herz. Bekenn ihm das, was raus muss aus deinem Leben. Nimm seine Vergebung in Anspruch und lass dich neu stärken und zurüsten in der Gemeinschaft mit ihm. Amen.